dem Heiland danke.
Zweite Könige 4. Hier ist noch eine Bibel. Zweite Könige 4, Vers 1 bis 7. Sind genug Bibeln im Saal? Es ist, glaube ich, gut, wenn Sie es vor sich haben. Seite 385 im Alten Testament. Also wir besprechen die Geschichte, die Lebensgeschichte des... Machen Sie bitte runter, ich bin nicht so lange wie die Lebensgeschichte des Propheten Elisa. Wissen Sie, Elia, Jesaja, das sind bekannte Größen, aber von dem Elisa weiß man nicht so arg viel. Und darum möchte ich diese Geschichte besprechen. Nun kommt also 2. Könige 4. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder, unter den Weibern, also eine Frau unter den Frauen der Kinder der Propheten zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. So weißt du, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt, das ist also eine Höflichkeitsform, dein Knecht, nicht? Dieser Prophet, der gestorben war, der war natürlich nicht der Knecht Elisas gewesen, sondern das, so sprach man bei, in alter Zeit beim Kommis ja auch so in dritter Person, dürfen der Unteroffizier und so ähnlich, nicht? Dein Knecht gratuliert zum Geburtstag, unser Präsident hat Geburtstag heute, nicht wahr? Dein Knecht bringt dir die Ovation. Das ist eine reine Höflichkeitsform. So weißt du, dass er dein Knecht den Herrn fürchte. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause, denn ein Ölkrug. Er sprach, also mit ein bisschen was drin, nicht? Er sprach, geh hin und bitte draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, und derselben nicht wenig. Und geh hinein und schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Das heißt, nicht bei der Söhne, sondern sie anreichen, der eine und der anderen gibt sie weiter, soll sie hinstellen, so. Sie ging hin und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Die brachte die Gefäße zu, so goss sie ein. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Lang mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Da floss keins mehr. Und sie ging hin und sagte es dem Manne Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkauf das Öl und bezahl deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Ich möchte so vorgehen, dass ich zuerst kurz die Geschichte erkläre. Als erstes einige Erklärungen gebe. Es gab einen jüdischen Schriftsteller, der zur Zeit Jesu gelebt hat, der hieß Josephus. Und dieser Josephus, der also Jude war, der hat als Feldherr gekämpft gegen die Römer, so im Jahr 70. Dieser Josephus hat sich ja immer wieder wie jeder rechte Jude im Alten Testament beschäftigt. Und der sagt, es ging in Israel die Sage, dass der Mann dieser Frau, dieser Prophet, der Obadja gewesen sei. Jetzt möchte ich gerne ein kleines Examen abhalten hier, diesen Schriftgelehrten und Schriftgelehrtinnen, ob sie wissen, wer Obadja war. Obadja kommt vor in der Geschichte von Elia, als der Elia dem sich dem Ahab zeigen wollte, seinem großen Feind. Da traf er zuerst auf den Hofmarschall Obadja. Und der sagte, du weißt, was ich für die Propheten des Herrn getan habe, wie ich sie versteckt habe in der Verfolgungszeit, hier 50 und da 50. Der war also ein großer Mann am Hof des Königs, des gottlosen Königs Ahab, und hat dem Verfolgten stillen im Lande, dem Volke Gottes, viel Gutes getan. Es würde auf ihn passen, nicht? Du weißt, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Du weißt, dass er den Herrn fürchte. Und nun bin ich völlig verarmt. Wir hören, ich war bei der Geschichte, wie der Elia, ich hoffe, Sie kennen die, Feuer vom Himmel fallen ließ. Dann Obadja dabei. Aber da hört man nichts mehr von ihm. Und wir hören nur, dass der Ahab und die Könige Seba ihr Herz nicht geändert haben. Ich könnte mir denken, dass der Obadja, dieser große Mann am Hofe, nun, nachdem Ahab sich endgültig verstockt hat, vom Hofe verbannt worden ist, verstehen Sie, und in große Not und Armut geraten ist, und nicht seine Frau und seine zwei Söhne übrig. Wenn es so ist, das können wir nicht sagen, aber im Talmud steht es also auch, hier der Mann, der hier gestorben, seit er den Herrn fürchte, sei dieser fromme, große Mann am Königshof gewesen, der dann in Not geriet und verstoßen wurde, dann ist das so eine von den Stellen, wo man spürt, wie merkwürdig der Herr mit seinen Leuten umgeht. Ich habe auch, wie ich mich bekehrte, gedacht, es müsste jetzt alles glatt aufgehen, nicht so. Kann einem jetzt nichts mehr fehlen, man ist ein Kind Gottes. Aber dann merkt man, dass der Herr die Seinen, so heißt, wunderbar fühlt. Ich hatte eben ein Gespräch mit dem Menschenkind, das Gott ein wenig hart fühlt. Da habe ich gesagt, bitte tun Sie mir den Gefallen und lernen Sie in den nächsten 8 Tagen folgenden Liedervers auswendig. 189, Vers 3. Ich möchte Ihnen also sagen, lernen Sie ihn auswendig, solange Sie noch lernen können. Ich könnte es nicht mehr. Der Vers heißt, Geht's der Natur entgegen, so geht's gerad und fein. Die Fleisch und Sinn pflegen noch schlechte Pilger sein. Und dann heißt es am Schluss, es geht durch Sterben nur. Nachfolge Jesu ist eine herrliche Sache, und man, das hören wir gleich noch, gibt herrliche Segnungen, aber es gibt auch diese Führung, dass er zerbricht und dass durch Sterben geht und in Dunkelheit führt, da muss man sich sehr klar machen. Also diese Frau war nun in große Not geraten, ich möchte nur eben erklären, und sagt, ich habe Schulden über Schulden, und kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Ich glaube, in diesem Augenblick ging dem Elisa ein Stich durchs Herz, weil ihm an dieser Stelle deutlich wurde, wie gottlos Israel geworden war. Sehen Sie, es gibt 3. Mose 25, 38 hat der Herr befohlen. Wenn dein Bruder verarmt neben dir und verkauft sich dir, so sollst du ihn nicht lassen dienen als ein Leibeigenen, sondern wie ein Tagelöhner und Gast soll er bei dir sein und bis an das Falljahr bei dir dienen, wo alle wieder frei wurden. Der Herr hat solche Situationen vorausgesehen. Da sagte, du sollst deine Brüder nicht als Leibeigene in so einem Fall dann als Gäste halten, bis das Halljahr kommt, alle 50 Jahre, wo alle wieder frei wurden. Nach diesem einen Satz wird deutlich, wie Israel einfach in allen großen und kleinen Dingen vom Wort Gottes weggegangen ist. Es ging gar nicht bloß um die Übertretung von den wichtigen Geboten, dass man keine anderen Götter hat und nicht Ehe brechen soll und nicht lügen soll, sondern so diese ganze wundervolle Atmosphäre des Volkes Gottes, die im 3. und 4. Buch Mose gezeigt wird. Das war alles verlassen. Nun handelt man wie die Heiden und versklavt das Volk Gottes. Hier an dieser kleinen Stelle wird deutlich, wie der Geist, also Israel ist ja nicht ihre Nation gewesen, sondern Gottes Volk im Alten Testament. Ein Vorbild der Gemeinde Jesu Christi. Luther sagt, das habe ich Ihnen tausendmal gesagt, möchte ich Ihnen einhämmern, zum Verständnis der Bibel. Israel ist die Kirche Jesu Christi im Alten Bund. An dieser Stelle wird deutlich, wie der Geist der Welt, dieser harte, gemeine, brutale, unsaubere Geist der Welt, eindrang in die Kirche des Alten Bundes. Und lieben Freunde, das ist schrecklich. Im Dritten Reich, da wurde die Kirche verfolgt und geprügelt. Und der Erfolg war, dass damals Leute schrien, wir können jetzt bloß noch Gottes Wort sagen. Das war klar, da war die Kirche rein. Aber so Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, das sind so Zeiten, wo der Geist der Welt auf allen Wegen eindringt in die Kirche. Ich lasse heute Morgen ein kleines Inserat in einem christlichen Blatt. Das Jungmädchenwerk, evangelisches Jungmädchenwerk, lädt ein zu einer Freizeit im Burkhardthause. Wir wollen vor allem folgende Tänze lernen unter Leitung des Amerikaners sowieso. Nicht, der verschreibt das den modernen Amerikaner und bringt den kleinen Mädchen die Gänse bei. Ich meine, das können ja nur andere Leute besorgen. Finden Sie nicht? Dazu brauchen wir kein evangelisches Mädchenwerk, oder doch? Finde ich. Verstehen Sie? Können Sie denken, wie die nach Hause kommen, das so anwenden, diese Typen da. Junge. Da ging mir so auf, wie die Atmosphäre der Welt eindringt in die Kirche Jesu Christi auf tausend Wegen. So war das hier. Der Elisa, der spürt den Schmerz. Nicht? Es ist seine Kirche. Es ist sein Volk Gottes, zu dem er gehört. Er sagt, was soll ich dir tun? Ich glaube, dass dieser Aufruf, was soll ich dir tun, wirklich mehr ist als nur eine kleine Verlegenheit. Ich glaube, dass in diesem Augenblick der Elisa von einer Entscheidung stand. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, dass ich mit Feuer und Schwert hineinfahre als Prophet Gottes in diese verrottete Christenheit. Die andere Möglichkeit, dass ich der Frau helfe und sage, ich kann weder die Welt noch die Kirche reformieren. Was soll ich dir tun? Ich glaube, dem Elisa einen Augenblick, das vorschwebte, man möchte jetzt auf dem Berge Karmel das Volk versammeln und sagen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so hängt ihm an, und ist Baal Gott, dann hängt ihm an. Und dann fällt ihm ein, das hat ja mein großer Vater Elia schon getan. Und dann ist Feuer vom Himmel gefallen und er hat die Baalskrappen geschlachtet und geändert hat sich nichts. Und dann geht ihm auf, nicht, wir können die Welt nicht ändern. Nein, wir können sie nicht ändern. Aber dann bleibt der andere Weg. Dann will ich dieser Frau helfen. Nicht? Dann will ich dieser Frau helfen. Und es ist schön, das tut er dann. Und ich finde, dass das eigentlich besser war als alle großen Programme. Ja, es gibt heute viele große Programme in Kirche und Staat, nicht in Parteien, überall, was alles geschehen muss. Ich glaube, wenn einer also eine Barmherzigkeit erzeigt im Geist Gottes, dann hat er noch mehr getan. Er hilft also dieser Frau. Und nun das Wunder. Er sagt, was hast du denn noch? Ein bisschen Öl. Dann hol dir Gefäße. Öl ist also dieses Olivenöl, habe ich gelesen, ist ein wertvolles Bestandteil. Wer mal so ein bisschen bloß bis Griechenland gekommen ist wie ich, der weiß, wie man sich in Gallenleiden holen kann, bei denen ihr im ewigen Öl, wo ja alles in Öl, mit einer Levante zu da hinten, da ist ja, das schwimmt ja alles in Öl, nicht? Und das Öl spielt da als Nahrungsmittel eine ganz große Rolle. Ist sehr begehrt und sehr wertvoll. Wer ein Fass voll Öl hat, der kann also ein kleines Vermögen machen, der kann einen guten kleinen Kaufladen aufmachen, nicht? Dem ist also für die nächste Zeit geholfen. Und so steht das Wunder darin, dass er sagt, der Frau, leide Gefäße, Pötte, Maß und Schüsseln, nicht? Und füll sie alle voll mit dem bisschen Öl, was du da in deinem Kuchen hast. Aber schließ die Türe vorher zu. Geh mit deinen Söhnen rein und schließ die Türe zu. Machst nicht eine Plakatsäule vorher bekannt, dass du ein Wunder tun willst, nicht? Und nun geschieht das Wunder. Und da sind wir wieder an so einer Stelle, verstehen Sie, wo unsere Vernunft scheut wie ein Pferd, wenn es über ein Hindernis gehen soll. Und einen schlechten Reiter hat. Und unsere Vernunft hat uns zum Reiter und es ist immer ein schlechter Reiter. Und darum bockt die Vernunft jedes Mal und bricht aus, wenn der Bibel sowas kommt. Nicht? Legende, Sagen, Märchen, was weiß ich alles. So können sie natürlich mit fertig werden. Bloß werden sie in ihrem eigenen Leben dann eigentlich sehr viel grauen Alltag haben, wenn sie von vornherein sagen, dass der Herr keine Wunder tun kann. Das ist eigentlich eine bittere Entscheidung, ja? Ich kann nur sagen, ich glaube, wie es da steht. Aber ich bin unproblematisch. Ich gebe das gern zu. Ich bin kein Intellektueller, nicht? Ich kann die Nöte dieser Leute nicht verstehen. Meine Probleme liegen auf anderen Gebieten, nicht? Ich habe viele Probleme, aber die liegen in ihrem Gebiet Intellekts, sodass ich Gott gehorsam werde. Und darum kann ich Ihnen nur sagen, mir ist völlig klar, wir haben einen Gott, der hilft, so steht in der Bibel, und einen Herrn, der vom Tode errettet. Es ist interessant, dass der Herr sein, wissen Sie, da steht in der Überschrift, wenn Sie mal sehen wollen, der Elisa, der heißt der, Elisa mehrt das Öl der Witwe. Also das ist eine schlechte Überschrift, oben über Kapitel 4. Elisa mehrt das Öl der Witwe, das ist einfach nicht wahr, sondern der Herr mehrt das Öl der Witwe. Ich glaube nicht, dass der Elisa Wunder tut, sondern der Herr tut Wunder, nicht wahr? Wir haben einen Herrn, der hilft, einen Gott, der vom Tode errettet. Und mir ist interessant, dass die großen Wunder gern so im Verborgenen geschehen. Da muss die Frau die Tür zuschließen. Und dann knüpft der Herr an das, was da ist. Er hätte ja auch einen 1000-Dollar-Schein vom Himmel fallen lassen können. Wäre ihm genauso leicht, wie das Öl zu mehren. Aber was hast du? Öl, ein bisschen noch. Schütt mal, nicht? Und dann ist man unwillkürlich erinnert an die Geschichte von den Speisungen der 5000. Wo der Herr auch nicht plötzlich in eine Bäckereistube in die Wüste zaubert, sondern, in so einem Fall müsst ihr den Bäcker ansehen, nicht? Sondern sagt, was habt ihr zu essen? Ja, da ist ein Junge, der hat ein Brötchen und zwei Heringe und so, nicht? Und die teilt er aus. Er knüpft ans Vorhandene an. Es geschieht beinahe unauffällig, verstehen Sie? Das, was da ist, wird immer ausgeteilt. Die Heringe, das hört gar nicht auf. So, nicht? Verstehen Sie? Es ist, als wenn der Herr seine Wunder gern möglichst in der Stille und unauffällig tut. Nun, diese Witwe erlebt das wundervolle Wunder. Und darf dabei erleben, dass sie nicht bloß genug kriegt, um ihren Schuldherrn zu bezahlen, sondern es bleibt noch übrig, dass sie für die kommende Zeit zu leben. Und das ist eine schöne Geschichte. Ich freue mich, dass so eine Kunstgeschichte in der Bibel steht. Ich freue mich. Wissen Sie, ich bin so angewiesen auf die Wunder meines Herrn. Ich bin so angewiesen darauf, einen Heiland zu haben, der mein Wagen, der dauernd festfährt, immer wieder flott macht. Immer wieder flott macht. Mein Lebensauto, das sitzt dauernd fest. Nicht? Dauernd fest. Ich bin mal in Kanada gewesen, nicht? Und da sind wir nach so einem Gewitterregen durch den kanadischen Busch gefahren, da sind wir in Graben gerutscht. Die ganze Straße rutschte mit ab in Graben. Und nun alles versucht, nicht wahr? Frei sich da reingestopft und die malten sich nur immer tiefer rein. Und dann blieb nichts übrig, als den Wagen stehen zu lassen und stundenlang durch die Prärie zu laufen, bis wir einen Farmer entdeckt haben in der großen Einsamkeit, der Pferde hatte und dann zurück und wie ein Korb aus einer Flasche Kluck holte uns da wieder raus, nicht? Es geht mir meinen Lebensweg dauernd so, dass mein Wagen festfährt und ich nicht gut weiter kann. Und da bin ich froh, dass ich Geschichten der Bibel habe, nicht nur einmal, sondern massenweise, haufenweise, wo ein Herr gezeigt wird, der Wunder tut. Und wenn mir Leute sagen, das wären alte Sagen und Märchen, das sei, dann glaubst du, aber es tut mir ein bisschen weh, dass du das sagst. tut mir einfach ein bisschen weh. Nicht, weil es meinen Glauben anfechten würde, sondern es tut mir einfach weh, weil ich überzeugt bin, dass ein Mensch, der so der Bibel gegenübersteht, in seinem eigenen Leben keine Wunder erleben kann. Nicht? Wenn er von vornherein das für unmöglich erklärt. Aber damit bin ich beim zweiten Teil. Nachdem ich die Geschichte kurz erklärt habe, ist der zweite Teil überschrieben, ja, warum geschieht es denn heute nicht? Für doch wundervollen Lebensmittelladen aufzumachen, wo man bloß einfach so macht, nicht? Warum geschieht das heute nicht? Also zweiter Teil, warum geschieht das heute nicht? Da muss ich zuerst einmal sagen, ich glaube, dass es heute geschieht. Also ich möchte wirklich sagen, ich bin selber ein Zeuge dafür, dass der Herr Wunder tut. Und zwar genau wie es hier steht, dass er ans Vorhandene anknüpft. Lassen Sie mich das, was uns alle angeht, als Beispiel sagen. Dieses Haus hier ist ein Beweis dafür, dass der Herr genauso Wunder tut wie vor 3000 Jahren, indem er unauffällig ans Vorhandene anknüpft. Dieses Weiglerhaus ist im Jahr 1911 gebaut worden. Vor 50 Jahren. Es ist im Bombenkrieg so zusammengedetscht worden, dass eigentlich nichts mehr da war. Kein Raum, nicht mal ein Kellerraum war noch brauchbar. Und wir haben überlegt, was machen wir? Wir brauchen das Weihhaus. Man braucht es doch, werden Sie mir zugeben, nicht? Und ich vergesse nicht die Stunde, wie ein großer Fachmann, ein bedeutender Fachmann des Rheinlandes, eine Reihe Architekten zusammentrommelte, wie ein Stab von Fachleuten, und das Haus untersuchen ließ, ob man irgendwo aufbauen könnte. Er sagte, Pastor Busch, wenn Sie es jetzt vor uns verfallen lassen, die Ruine, dann kann man Ihnen vorwerfen, dass Sie ein Schlürian waren. Und wir wollen feststellen, ob man irgendwas machen kann. Und dann haben sie gesagt, wir geben es Ihnen schriftlich, hier ist nichts aufzubauen. Die Keller, die Fundamente sind in einer Weise erschüttert, dass sie nichts mehr tragen können. So, für Fachleute, nicht? Und dann kommen also Boys aus dem Kriege zurück und sagen, da kann man bloß noch beten. Und meine wenigen Haare sträuben sich, weil ich selber nicht glaube, dass sowas möglich ist. Wenn in Deutschland 5 Fachleute sagen, das geht nicht, da hilft doch kein Beten. Und diese Kerle kamen aus Russland und sagten, da muss man beten und haben gebetet. Und ich habe doch keinen Pfennig. Nachher haben wir festgestellt, dass 350.000 Mark hier reingebaut worden sind. Jetzt können Sie mich fragen, wo sind die eigentlich hergekommen? Sagen Sie staatliche Mittel? Nein, staatliche Mittel kaum. Die Kirche, die hat 10.000 Mark dafür gegeben. Die hat es uns erst geliehen und nachher feierlich geschenkt. Das hat sie zweimal in Ruhm gehabt. Sie können. Sehen Sie mich, warum es herkommt, sagt, das ist so ein Wunder. Ich weiß noch, wie ich einmal alles, wir haben so ein Stückchen weiß gebaut, wie ich mal ganz fest war, da bin ich nach Düsseldorf gefahren, das muss ich staatliche Mittel holen. Und dann bin ich ja durch Regierungsgebäude geschlürt und da war schon Schluss und fünfte ihn alle nach Hause und da bin ich als völlig verzweifelter Mann rum und hätte beinahe geweint. Man musste noch irgendwo zumachen, dann ging das andere wieder kaputt, nicht? Und da bin ich einfach da rumgelaufen und auf eine Tür habe ich geklopft, dann sagt einer herein, da bin ich rein, da saß so ein dicker Kerl. Ich sehe ihn noch vor mir. Das heißt, ich habe keine Ahnung, welche Abteilung Sie vorstehen und so weiter. Also ich bin Pastor Busch, das ist ein Weihlauf. Das heißt, Sie genau richtig. Genau richtig. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir geben Ihnen 20.000 Mark. Das waren die einzigen staatlichen Mittel. Der hatte vergessen, nach Hause zu gehen. Oder was? Verstehen Sie? Wenn ich die Geschichte dieses Hauses erzähle, und verstehen Sie, angeknüpft ans Alte, wie bei dem Ölkuch, dann sage ich, das ist ein solches Wunder, das ist menschlich völlig unerklärlich. Nicht? Gewiss tut der Herr Wunder und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben auch davon erzählen können. Wir haben einen Gott, der hilft, einen Herrn, der vom Tode errettet. Ich habe nicht ein leeres Christentum, sondern einen Herrn, der meine Nöte sieht und mit dem ich sie hinlegen kann und der eingreift oder mich zappeln lässt, damit ich noch zerbrochener werde. Aber jedenfalls ein lebendiger Herr, mit dem ich die Sache gemeinsam mache, er mit mir. Trotzdem können Sie natürlich sagen, so eklatante Wunder sehen wir nicht recht vor Augen. Und das will ich Ihnen gern zugeben. Und darüber muss ich jetzt eine kleine Erklärung geben. bitte. Sie können sagen, ich würde besser glauben können, wenn ich sowas erlebte, so direkt der Mann mit dem Öl oder so. Nicht? Könnte ich besser glauben. Dann hätte ich es leichter. Ich glaube nicht, dass ich es leichter hätte. Sehen Sie mal, der Herr hat damals und in Anfangszeiten des Christentums mehr Wunder, so sichtbare Wunder getan, weil die Leute keine Bibel hatten. Damals gab es keine Bibel. Der Elisa konnte den Leuten nicht ein Bibelteil in die Hand drücken. Sie hatten keine Bibel. Und darum waren sie ganz anders angewiesen, diese Propheten und Zeugen des Herrn, auf ganz sichtbare und deutliche Bezeugungen des Herrn. Wir haben die Bibel. Und meine Freunde, da ist man viel mehr bezeugt als nur von Ölkännchen. Da höre ich, dass der Sohn Gottes gekommen ist in die Welt, Sünder zu erretten. Da höre ich, dass der Heiland meine Sünden hinaufgetragen hat auf das Kreuz. Manchmal denke ich, der alleine das Kreuz drunter zusammenbrechen müssen, unter mein, und jetzt sind ihr auch noch dabei, und die sind ja auch nicht vom Pappe, nicht? Und der ganzen Welt ist ja unfassbar, sowas zu hören. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen auf das Kreuz. Und ist drunter den Fluchtod gestorben, den Gerichtstod. Und dann zeugt mir die Schrift, dass er auferstanden ist von den Toten. Ja, meine Freunde, das ist mehr als ein Ölkrüglein, ja? Das ist mehr. Und da muss ich sagen, wir die Bibel haben, wir sind gar nicht so schrecklich darauf angewiesen, auf solche sichtbaren Wunder. Verstehen Sie? Wir haben ja viel herrlicheres, seligmachenderes Zeugnis in der Bibel. Gott gibt dem Menschen, was er braucht. Der hat noch keine Bibel, da gibt er der das Ölwunder. Aber wir haben viel, viel Größeres. Und wir haben es nicht schwerer als diese Witwe zu glauben, sondern sehr viel leichter, weil uns ja viel Größeres angeboten wird. Ist das klar? Und das wird mir so deutlich in der Geschichte vom reichen Mann, armen Lazarus. Kennen Sie die? Die vom reichen Mann, armen Lazarus. Das ist der reiche Mann auf einmal in der Hölle, unversehens. Du weißt gar nicht, wie er hingeraten ist, nicht? Und da sieht er von fernen Lazarus. Und da sagt er, Lazarus, ich habe Brüder. Mensch, die gehen nie in die Kirche. Und schick doch bitte jetzt den Lazarus auf die Erde, dass er meine Brüder waren. Die würden glauben, wenn da von Toten einer kommt auf einmal. Und da sagt der Lazarus, nein. Die haben die Bibel. Lass sie die lesen. Verstehen? Der wird ganz glatt abgelehnt. Die kriegen jetzt kein Wunder auf die Augen gestellt, die haben Gottes Wort. Dann die glauben wollen, sie nicht zu helfen. Und wenn ihr ein ganzes Leben kein sichtbares Wunder hätte, was ich nicht glaube, nicht in jeder Christ darf Wunder erleben, aber angenommen, wir hätten gar keine, würde es völlig genügen, dass wir zum Glauben kommen können, froh werden können, selig werden können, weil wir Gottes Wort haben und das Zeugnis von dem großen Wunder vom Kreuz Jesu und von der Auferstehung Jesu. Ist das deutlich, was ich da gemeint habe? Oder ist das, haben wir das begreifen können? So. Jetzt kommt ein dritter Teil. Ich bin ja überzeugt, meine theologischen Brüder glauben mir das nicht, aber ich bin überzeugt, dass diese alttestamentlichen Geschichten einen geheimen geistlichen Sinn haben. Jetzt weiß ich nicht, das macht ein bisschen müden Eindruck, oder bilde ich mir das ein? Soll man festlegen inzwischen, durch nicht? Meine tödliche Angst ist immer langweilig, ja. Ja, wenn mir einer gesagt, die Angst vor der Langeweile sitzt dir im Genick, da habe ich mir recht, hast du. Nicht? Es gibt so viel Langweiliges in der Christenheit. Gut, findest du nicht, da geschrieben ist, nicht? Ich möchte jetzt noch fragen nach dem geheimen geistlichen Sinn. Und das geht nochmal eine Bibelstunde für sich. Ich muss also kurz machen. Erstens. Er schenkt mir voll ein. Das steht im 23. Psalm. Das ist eine Witwe und ist ein verhungernder Schuldherr droht. Was hast du noch ein bisschen Öl? Hol, wenn du so viele kriegen kannst. Und schenk ein, nicht? Er schenkt mir voll an. Hätte noch 1000 Brühe geholt, wären die auch voll geworden. Mein Vater erzählte so gerne aus seiner Vikarstadt, war er Vikar. Vikar ist also einer, der Pastor werden will, aber noch nicht ist. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Armer Hund. Und der war Vikar in Wuppertal. Damals waren die Vikare noch so angewiesen, dass sie jeden Tag beim anderen zu Presbyter das Mittagessen bekamen. Die wurden so rumgereicht. Heute haben sie es besser. Und einmal in der Woche aß er bei einem reichen Mehlhändler namens Funzius in Wuppertal. Einmal die Woche. Und das wäre so nett gewesen, der Funzius. Der hat immer gesehen, dass der arme Vikar so ein bisschen ausgehungert ist. Und schüchtern, nicht gleich. Die aßen alle so ein bisschen vornehm, so ein bisschen nicht. Und da hat der Funzius die Fleischplatte genommen und gesagt, jetzt nehmen sie auch reichlich. Der Heiland gibt's auch reichlich. Und das wäre immer seine beste Redensart gewesen. Der Heiland gibt's auch reichlich. Gar nicht weiter, was alles nicht, sondern einfach so, der Heiland gibt's auch reichlich. Mein Vater sagte, das hätte ihm einfach so einen Eindruck gemacht, wie dieser wehrschafte Mann, nicht, wenn er also was anbot, immer wieder, der Heiland gibt's auch reichlich. Alles, irdischen Segen. Ach, was hat er uns doch gesehen? Wenn ich sie also gut angezogen vor mir sitzen sehe, nicht? Und gut genährt, ich sehe gar keine vermeinten Leute. Ach, er hat uns mit viel Segen überschüttet, nicht? Aber mir wichtiger ist mir noch, dass er auch uns die geistlichen Güter, Paulus sagt, hat uns gesegnet mit himmlischen Gütern, dass er da voll einschenkt. Gibt es ein Wort von Paulus, sagt er, der Herr gibt den Geist, den Heiligen Geist, nicht nach dem Maß. Ich habe neulich mal in der Zeitung gelesen, es gäbe so einen Krach, weil die Wirte das Bier immer so knapp einschenken. Ich mag Bier nicht, deshalb kann ich unbefangen darüber reden. Ich kann den Geruch nicht gut ertragen. Und die sparten Millionen Hektoliter dafür, dass sie immer so einen dicken Schaum drauf mal knapp einschenken. Ne? Der Herr gibt den Geist nicht nach dem Bar. Er schenkt mir voll ein. Meine Freunde, Trost durch den Heiligen Geist, Frieden durch den Heiligen Geist, Kraft durch den Heiligen Geist, Erkenntnis Jesu Christi durch den Heiligen Geist, kann jeder in überreichem Maße bekommen. Er gibt es nicht nach Maße, wird nicht einschenken, das Christ da ist, sondern überfließend. Er schenkt mir voll ein. Er schenkt, er gibt es reichlich. Oh, ich kann es noch eben andeuten. Sehen Sie, die große Frage der Bibel ist, wie werde ich gerecht vor Gott? Meine Sünden klagen mich an, ich habe keine Gerechtigkeit. Und darf ich im Glauben die Gerechtigkeit Jesu annehmen? Er nimmt mein schmutziges Gewand der Sünde und schenkt mir seine Gerechtigkeit, die er am Kreuz erworben hat. Ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten, seufzenden Natur, Synchromacher. Ich jauchze unter Gottes Schilde. Ich kenne mich in Christo nur. In die Gerechtigkeit Jesu kleide. Die gibt Jesus so völlig, so reichlich, dass Luther, das ist eine der schönsten Lutherworte, gesagt hat, einmal im Anblick des Kreuzes Jesu: Ich habe in Jesus so viel Gerechtigkeit vor Gott, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit aller Gerechtigkeit hin soll. Die deckt nicht nur meine Sünde zu, sondern die ist so überschwänglich, dass ich sie wie Engel mit gerecht machen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll mit aller Gerechtigkeit, die ich in Jesus habe. Wundervolles Wort, nicht? Das ist erstens. Diese Menge des Öls zeigt, er schenkt voll ein. Zweitens. Also jetzt bin ich an dem, verstehen Sie, an dem geheimen geistlichen Bedeutung. A, er schenkt voll ein. B. Der Herr macht aus wenig viel. Ein bisschen Öl. Und er schwimmt die ganze Buche in Öl. Das ist die Art unseres Herrn, dass er aus wenig viel macht. Er sammelt 12 Jünger, einer hängt schon davon, das sind 11. Und die Zahl derer, die ihm nun gehören, ist nicht zu zählen. Und es wird einmal eine Schar vor dem Thron stehen, sagt die Offenbarung, aus allen Völkern und Sprachen und Zungen, die niemand zählen kann. Die niemand zählen kann. Aus den 11 Jüngern. Er macht aus wenig viel. Eine wundervolle Geschichte im Alten Testament. Der Abraham war alt, er hätte so gern einen Sohn. Und der Herr hat ihm einen versprochen. Und dann hallt er förmlich mit dem Herrn und sagt, es wird ja nichts mehr. Und da sagt der Herr, geh mal für dein Zelt, sieh in den Himmel. und da leuchten, wie es am Tropenhimmel ist, nicht in südlichen Ländern, der Himmel, in Myriaden von Sternen. Da sagt der Herr Abraham, sieh die Sterne, kannst du sie zählen? So wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte dem Herrn. Da steht ein alter Mann, längst über das Alter hinaus, um ein Kind zu haben. Und der Herr sagt, wie ich gerne werde. Der Herr macht aus wenig viel. Da ist die Geschichte von dem Gideon. Der hat nur 300 Krieger und besiegt die Midianiter, ein Heer, von dem es in der Bibel ausdrücklich steht, dass man ihre Kamele nicht zählen konnte. Es ist meistens bei den Heeren so, dass die Kamele unzählig sind, die damit laufen müssen. Er macht aus wenig viel. Er macht aus wenig viel. So sagen. Wenn Sie sich wirklich im Lichte Gottes erkannt haben, was sind wir? Was sind wir? Ein Lied sagt, ein Abgrund voller Sünden. Tausendmal wert von Gott verworfen zu sein. Wenn er Gericht hält, kann ich ihm auf tausend nicht eins antworten. Verlorener Sünder. Aus diesem wenigen, aus diesem miserablen Material macht er geisterfüllte Kinder Gottes. Will er es machen, nicht? Hoffentlich kommt er bei Ihnen zum Ziel. Geisterfüllte Kinder Gottes. Er macht aus wenig viel, aus ein bisschen Öl, die ganze Bude voll. Drittens, ich möchte den geheimen geistlichen Sinn dieses Wortes nicht. A, er schenkt mir voll ein. B, er macht aus wenig viel. C, Sie müssen sich klar machen, könnt ihr noch, oder gibt ihr um, ja? Ich bin halt schon ein bisschen nervös, ja, dass ich Angst habe. Machen Sie sich mal klar, dass das Öl in der Bibel, in der biblischen Bildersprache, einen ganz besonderen Sinn hat. Es gibt eine biblische Bildersprache. Nicht? Dass das Meer ein Bild der Völker wäre. Und das Öl ein Bild des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Die Frau hat nur ein bisschen Öl, aber sie geht in ihr Kämmerlein und schließt die Türe zu und geht mit diesem bisschen Öl nach dem Befehl des Herrn um. Und sie hat die Menge des Öls. Liebe Freunde, wir haben ein bisschen Öl des Heiligen Geistes. Sonst säßen wir schon nicht hier, nicht? Irgendwie hat der Heilige Geist bei uns sein Werk angefangen. Dass wir eine Sehnsucht nach der Wahrheit haben, oder schon eine Liebe zu Jesus, das ist ohne Heiligen Geist gar nicht denkbar. Wie wir hier sitzen, haben einen kleinen Bodensatz Öl des Heiligen Geistes. Und nun kommt alles drauf an, ob wir unser Kämmerlein zuschließen können. Ob wir Leute der Stille werden, die hinter sich Türen zuschließen können und mit diesem Öl umgehen nach dem Willen Gottes. Das heißt, von diesem Geist uns in die Bibel führen lassen. Von diesem bisschen Heiligen Geist uns zum Beten treiben lassen. Von diesem bisschen Geist uns über Jesu Kreuz führen lassen. Immer wieder, jeden Tag neu. Von dem bisschen Geist unser eigenes Herz aufdecken lassen, wie verloren wir sind. Dass dieser Heilige Geist uns das Kreuz Jesu zeigt. Wenn wir so in der Stille, da braucht man Stille zu, haben Sie jeden Tag eine stille Viertelstunde, da muss man zuschließen, wie die Witwe. Und sein Ölkrüglein brauchen, sein bisschen Öl des Heiligen Geistes. Steht ihr, wie ich meine? Nicht brauchen, im biblischen Sinne, im Worte Gottes und im Heiligen. Dann werden wir die Fülle des Geistes bekommen. Die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn sie es aber nicht tun, dann wird das bisschen Öl des Heiligen Geistes vor uns wegtrocknen. Dann wird es wegtrocknen. Die Worte der Bibel ist merkwürdig. Das hat Jesus gesagt. Wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Die Witwe hat ein bisschen Öl. Nun kriegt sie die Fülle von Öl. Wer da nicht hat, von dem wird auch genommen werden, auch das, was er hat. Verstehen Sie, habe ich den Heiligen Geist, brauche ihn im göttlichen Sinn, in der verschlossenen Kammer.
im Umgang mit dem Herrn, im Umgang mit der Bibel.
Dann werde ich die Fülle haben. Tue ich das nicht, dann nimmt der Herr das weg und gibt es anderen. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist dies, der geheimnisvolle Sinn dieser Geschichte. Er schenkt mir voll ein. Er macht aus wenig viel. Er will, dass wir ihm hinter verschlossenen Türen mit dem wenigen Öl des Geistes in seinem Sinne, in seinem Befehl umgehen. Und das Letzte, und das ist mir vielleicht noch das Wichtigste. Diese, von dem geheimen Sinn dieser Geschichte, diese ganze Geschichte handelt vom Loskauf. Die Witwe ist in Not. Da ist ein Schuldherr. Und sie kann nicht bezahlen. Ja, sie hat gar nicht, dass sie immer neu pumpen muss und ihre Schuld jeden Tag größer wird und nie eine Chance, die Schuld abzuzahlen. Lieben Freunde, ist das nicht unsere Lage? Ich bin dem Gesetz Gottes schuldig, dass ich es erfülle. Ich habe es heute nicht erfüllt. Ich habe einen kleinen Krach angefangen mit dir. Der Lieblosigkeit, da bin ich heute. Ich habe mir Mühe gegeben, weil es nicht geklappt hat. Bin ich schuldig geblieben. Verstehen? Und jetzt kann ich Ihnen sagen, ich habe 64 Jahre, 365 Tage in jedem Jahr, jeden Tag war schuldig geblieben. Können Sie sich vorrechnen, welche Schuld da aufgelaufen hat? Und ich habe ja gar keine Möglichkeit, die gut zu machen. Und so geht es nicht mir nur, so geht es Ihnen ja allen. Das Gesetz Gottes hat die harte Verordnung. Es will erfüllt werden. Und wir bleiben immer schuldig. Bei besten Willen bleiben wir jeden Tag schuldig. Da ist Unreinheit, da ist Lüge, da ist Selbstsucht, da ist gottloses Wesen. Wir bleiben schuldig, 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 schuldig. Die Schuld wächst ins Aschgraue, ins Ungemessene. Und wir können sie ja nie abbezahlen. Wie soll ich sie abbezahlen können? Und da bin ich in der Lage dieser Witwe. Das ist die Lage, von der die Bibel ausgeht. Mensch, du bist Gott schuldig und hast keine Möglichkeit, diesem Urteilsspruch oder Verhaftungsgesetz Gottes zu entgehen. Und da kommt der Prophet und gibt ihm Mittel, dass sie frei sind. Und ist nicht ein Hinweis auf den Heiler, auf den Propheten aller Propheten, der sagt, nein, deine Schuld ist grenzenlos, du kannst nicht bezahlen. Komm, ich gebe dir mein Blut. Ich bezahle. Und auf einmal bin ich alle schuldlos. Alle schuldlos. Meine Freunde, es geht eine direkte Linie von dem Ölkrüglein der Witwe hinüber zum Kreuz von Golgatha. Es geht um den Loskauf der hoffnungslos Verschuldeten. Und der Herr gibt ihnen das Mittel, frei zu werden, schuldlos zu werden. Die Bibel spricht vom Loskauf durch Jesu Blut. Des Menschensohns ist gekommen, sagt er, dass er gebe sein Leben zum Lösegeld, zum Lösegeld für viele. Aber darüber will ich am Sonntag reden und darum will ich jetzt hier nicht weitermachen. Ich bin meine Zeit abgelaufen.